Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Heute mit dem Carsten.
Das bin ich.
Und dem Gonz. Das bin ich selbst. So unglaublich. Wir
Hammer.
Zwei wieder hier. Ja, und wir haben ja letztens bei Gitarrenkram aktuell die neue Q-Serie von Ibanez vorgestellt. Ne? Da haben wir gesagt, ach, da können wir ja mal ein paar Minuten irgendwie in der nächsten aktuell mal über Headless-Gitarren sprechen. Und dann kamst du auf die Idee, ja, lass uns doch eine eigene Folge draus machen.
Ja. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen. Der Gonz hat sich ein bisschen vorbereitet.
Jetzt tust du hier wieder die ganze Verantwortung auf mich brechen. Ja. Auf jeden Fall, ja, machen wir jetzt mal eine Sendung über Headless-Gitarren. Die wird wahrscheinlich auch nicht so lang werden, aber.
Wahrscheinlich nicht. Headless-Gitarren sind ja auch nicht so lang.
Erstens das. Und zweitens. Die meisten Leute mögen eh kein Headless-Gitarren, oder?
Ja, das ist schon ein ziemliches Nischenprodukt.
Ja.
Aber es hat sich einiges getan. Wir werden das vielleicht jetzt rausarbeiten in der Folge.
Das, ja, würde ich sagen. Also, fangen wir mal vorne an. Ja, ich würde sagen, also ich, so wie ich das jetzt so rausgelesen habe, erfunden hat es eigentlich der Ned Steinberger.
Ne? Genau.
Der hat diesen L2-Bass, glaube ich, heißt der. Oder fing der mit dem L1 an?
L2-Bass, ja. 1979.
Genau. Und zwar hat der, das ist übrigens ein Deutscher, der hat deutsche Vorfahren.
Der hat deutsche Vorfahren und ich lese hier auch, der hat beim Möbelhersteller Tournet in Frankenberg an der Eder, also hier in Hessen quasi,
ja.
Hat der eine Ausbildung gemacht, oder?
Ja. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann in New York gelandet. Und hat bei
Spector.
Bei Spector hat er irgendwie mit Spector Bässe gebaut. Und der kam dann irgendwann auf die Idee, oder beziehungsweise was ihn gestört hat, war halt, dass der so ein bisschen kopflastig war. Ne?
Mhm.
Und da hat er jetzt überlegt, und dann hat er wohl auch Gewichte auf dem Body irgendwo untergebracht und fand das natürlich blöd, da ein extra Gegengewicht noch zu machen. Und dann dachte er sich irgendwann, okay, wäre das nicht sinnvoll, wenn die Tuner am Body wären? Also auf der anderen Seite quasi von der Seite.
Ja.
Ja, und dann hat halt eins das andere ergeben. Ne? Und er hat dann irgendwie diesen L2 entworfen. Und ich glaube, das ist auch eine der ersten Gitarren oder Bass in dem Sinn, Fall, der nicht aus Holz gebaut wurde, sondern aus.
So, da hat er so ein Verbundmaterial.
Ja, genau. Erfunden. Also ich glaube, es gab in den 70er Jahren gab es schon diese durchsichtige. Ich weiß nicht mehr, von wem die war.
Ja, ja, richtig.
Diese eine Gitarre. Aber auf jeden Fall hier diesen Verbundstoff oder so, das war schon, das gab es noch nicht oft oder gab es noch gar nicht. Also da war er auch neu, ne, mit diesem L2-Bass. Er hatte nicht viel Geld, hat die Firma gegründet und das war alles so ein bisschen, das war mit der heißen Nadel gestrickt, sagen wir es mal so. Also ich hab mir auch mal ein paar Videos jetzt angeguckt. Wo es dann halt wirklich, was weiß ich, da haben die 3-4 Bässe in der Woche hergestellt, manchmal nicht mal das.
Mhm.
Ja, die manche waren ganz okay, manche waren eher schlecht, da musste ganz viel nachgearbeitet werden. Also die waren alle quasi handmade in USA. Ne? Und aber er hat schon sehr schnell, oder nee, am Anfang war er ja auch irgendwie so der Witz der NEM. Er war dann 1980, 81 irgendwie so um den Dreh, war er auf der NEM mit dem Headless-Bass und da wurde er dann ausgelacht quasi, bis dann irgendwie ein namhafter Bassist, dessen Namen ich jetzt vergessen habe.
Also ich sehe es hier, John Entwistle von The Who, oder?
Nee, das kam danach. Aber dieser Andy West, glaube ich, der hat dann den Bass mal vorgeführt, ne? Und dann auf einmal, ui, er hat dann auch etliche Preise eingeheimst. Und ich glaube, auf der nächsten M oder so, oder nee, der John Entwistle, der Tony Levin und dieser Andy West haben die, die Modelle 1, 2 und 3 bekommen. Also es waren noch Prototypen sogar, aber die haben die ersten drei Modelle dann bekommen. Also es war damals schwer einzukriegen, weil die halt wirklich ganz wenige bauen konnten, weil das halt alles noch hinten und vorne nicht funktioniert hat, das Geld auch nicht so richtig da war. Ja, das kam dann mit der Zeit, wohl lief das dann besser. Und dann hat er ja auch noch die erste Gitarre dann dementsprechend entworfen oder gemacht. Also vielleicht mal, wenn ihr das jetzt nicht so im Kopf habt, wie das aussieht, wie sieht denn so ein L2-Bass aus oder auch diese erste Gitarre, dessen Namen ich jetzt auch gerade im Kopf habe.
Das sieht aus wie ein Paddel, das war auch der Spitzname. Ja, das sieht also, wenn man sich ein Kanu ausleiht und... ja, also der Hals ist praktisch der Stiel von dem Paddel und unten, womit man dann im Wasser ist, das ist der Body. Ja. Der ist auch wirklich also nicht besonders groß.
Nee, aber halt, ja, dementsprechend ist es halt auch leicht, klein, ja. Und du hast dann noch diesen, wenn du es so im Sitzen spielen willst, auf dem Bein.
Klar, da war so ein Drahtbügel irgendwie oder sowas.
Ja, ne? Nee, gar nicht mal so ein Plastikding, das konntest du irgendwie so ausklappen und dann konntest du das auch schön hier im Sitzen die Gitarre spielen. Die war natürlich damals schon... perfekt, wenn du irgendwie im Flugzeug unterwegs warst oder sowas, ja. Wie gesagt, weil die halt klein war, ohne Kopf. Das gab's, das war halt auch das erste Mal, dass sowas gab.
Genau, hat natürlich eine wichtige Eigenschaft bei so einem Headless-Instrument ist natürlich, man hat ja jetzt keine Stimmmechanik im klassischen Sinne, wo man eine Saite durchfädelt und rumwickelt, sondern sie mussten dafür diese sogenannten Double-Ball-End-Saiten erfinden quasi, weil man hat die dann oben am Sattel eingehängt und unten am Tremolo, an der Brücke auch.
Ja.
Und dann war praktisch wie so ein Feinstimmer von einem Floyd, wo es so in der Art, kann man sich das vorstellen. Damit hat man die Saite dann gestimmt. Also sie hat durch die perfekte Länge schon eine gewisse Vorspannung gehabt.
Ja, also das ging auch dann ruckzuck. Ne? Das war natürlich super schnell, war die Saite gewechselt. Ja, also das war die Optik von denen. Ansonsten, die Elektronik war ähnlich wie eine normale Gitarre. Was die halt damals schon hatten, waren, dass die aktive EMGs drin hatten, ne, teilweise. Mhm, teilweise. Also je nachdem, wie du wolltest. Ne. Da gab es, glaube ich, auch von der Gitarre her verschiedene Konstellationen, also mit zwei Humbuckern oder Humbucker Single-Coil. Ich weiß nicht, ob es sogar drei Single-Coil gab. Fallen dir irgendwelche bekannten Musiker? Also sag mal so, in den 80er Jahren hat man die eigentlich oft gesehen. Ne?
Mhm. Ja, war halt was Besonderes, war was Neues. Ja. Da in den 80er Jahren waren es die Leute ja. Ihr erinnert euch, als es um E-Gitarren ging, die Les Paul hat ein richtiges Tief gehabt, irgendwie, die wollte keine Sau spielen.
Ja.
Man hat irgendwie da keine Lust gehabt auf den ganzen alten Kram, der damals 30 Jahre alt war, Gitarren aus den 50er Jahren. Und das war halt mal was Neues, Innovatives, sah ein bisschen spacig aus.
Ja gut, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das unbedingt, ich glaube, das war damals auch schon ein Nischenprodukt, aber die waren halt gut, gerade für anspruchsvolle Musiker, ja, weil durch diesen Carbon oder was weiß ich, Kunststoffverbindungen, die sie da hatten, war die halt, hat die sich auch kaum verstimmt. Das war auch in so einem Video, habe ich gesehen, da hat dann irgendwie der Ton, der Gitarrentech gesagt, ne, ja, hier, ich muss deine Gitarre noch nicht mal wirklich stimmen teilweise, ne, und sowas. Also das war schon, das ist natürlich dann praktisch, ne.
Ja gut, und vor allem, man hat natürlich durch diesen Kunststoffverbund, aus dem der Korpus gemacht ist, ja, eine konstante Soundqualität.
Ja.
Ich meine, bei einer Les Paul, du nimmst hier 10 Stück, die klingen alle unterschiedlich. Ja. Für manche mehr oder weniger deutlich. Ja. Und da klingt eine wie die andere. Ich weiß nicht, wie die Hälse waren. Die Hälse waren wahrscheinlich aus Ahorn.
Nee, ich glaube, die waren auch aus diesem Kunststoff, ja, irgendwie Carbon-Dings. Also, das war ja, die hatten ja auch damals diesen, die hatten wohl einen sehr neutralen Sound, ja.
Mhm.
Und, aber das war ja der 80er-Jahre-Sound auch irgendwie, ne? Das war ja diese hochgezüchtete, wo die alle diese
Heckkühlschränke
hatten, genau, mit 1000 Effekten drin. Und da, ich sag mal ganz ehrlich, wie die Gitarre geklungen hat, war ja schon fast egal, teilweise. Ich will jetzt hier nicht. Ne? Und wenn du dann da so ein neutrales Ding hattest, das hat eine Gitarre, die dann auch richtig schön clean spielen konnte zum Beispiel, ja. Das war dann natürlich, passte gut in den Zeitgeist, sagen wir es mal so.
Ja. Ne? Absolut.
Ja, also und wie gesagt, man hat also viele Musiker damals gesehen, wenn du dir heute auch alte Videos anguckst, selbst David Gilmour hat Gitarren, ist Steinberger Gitarren gehabt. Hier von David Bowie, der Reeve Gabrels, hat man, glaube ich, auch immer mal gesehen. Ich weiß nicht, ob sogar David Bowie selbst die gespielt hat damals. Er hatte doch eine Band in den 80ern, Tin Machine. Ich meine, auf dem Cover wäre der auch mal irgendwie mit so einer Gitarre gewesen. Von Peter Gabriel, der Gitarrist. Das ist schon, aber ich komme natürlich gerade wieder nicht auf den Namen. Ich glaube, der spielt die heute noch teilweise.
Hm, was ja. Mit Daryl Stürmer? Hat er nicht?
Da werden wir jetzt noch zukommen. Genesis war das auch ganz groß. Also die haben auf der 86er Tour, 687er Invisible Touch Tour, das war die Hauptgitarre von Mike Rutherford. Und der Daryl Stürmer, also der Bassist und andere Gitarrist, der hat die dann auch gespielt. Also nicht ausschließlich, aber die haben die ganz viel damals gespielt, ja. Und ich denke mal, auch bei Mike and the Mechanics oder so wurden die dementsprechend auch eingesetzt, ne?
Bestimmt, ja.
Und hier steht nämlich drin in dem Bericht, das wusste ich auch nicht, auf Wikipedia, dass der Mike Rutherford aufgrund, also dass der Mike Rutherford vorgeschlagen hat, hier mach doch mal eine mit Holz, eine Gitarre. Hm. Und deswegen wurde diese GM-Reihe entwickelt, die so, ich sag mal, so ganz leichte Strat-Form hat.
Ah,
ne?
Okay, gut.
Ich erinnere mich. Das wäre wohl angeblich eine Idee von Mike Rutherford gewesen.
Weil ich erinnere mich, so, das muss so um 90 rum gewesen sein, habe ich das eine oder andere Gitarrenprospekt mal mitgenommen. Und ich weiß noch, beim Musikhaus Schönau, das war damals in Gießen an der Blockstraße, da lagen immer beim Eingang rechts vorm Schaufenster lagen Prospekte. Ja. Und ich habe mir das 100 Prospekt mitgenommen, weil da gab es eine Hohner, Les Paul, eine Strat, die ganzen Kopien natürlich.
Ja.
Und da gab es auch von Hohner, die haben damals diese Paddel unter Lizenz von Steinberger gebaut. Also Steinberger, nicht zu verwechseln mit Steinberg, die Cubase gemacht haben, ja. VSTs und so weiter. Und da gab es auch eine, die hieß The Jack.
Okay.
Hohner The Jack.
Ja.
Und die hat einen Strat-Korpus gehabt, aber keine Kopfplatte. Also es war so eine Headless mit so einem Korpus. Und dann war das wahrscheinlich dann das Pendant zu dem von Mike Rutherford.
Das kann sein, ja. Wobei ich den Mike Rutherford auch nie mit der Gitarre gesehen habe, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja gut, vielleicht hat er die Idee gehabt, war aber halt kacke und er hat sich
ja, oder hat es halt irgendwie mehr bei Mike and the Mechanics, mit denen habe ich mich jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt, mehr dafür benutzt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also so fing das an damals. Das war, die haben damals diese erste Gitarre auch auf der NEMM vorgestellt. Und da gab es schon sogar damals schon Kopien davon, ne, die in Fernost irgendwie gefertigt wurden. Das war für die auch natürlich schwer, wie gesagt, weil die ja auch anfangs finanziell so ein bisschen am Rande waren, sage ich mal so. Also es war keine leichte Zeit. Ja, und dann hat er war halt auch kein Geschäftsmann, hatte da auch keinen Bock drauf.
Mhm.
Und das hat sich dann halt später so rausgestellt und dann hat er auch die Firma an Gibson dann verkauft. Ich weiß gar nicht, Ende oder Anfang der 90er?
Ende der 80er Jahre steht hier.
Ah gut, sogar Ende der 80er, ja.
Und genau. Mitte der 90er wurde die Produktion sogar komplett eingestellt von den Dingern.
Ja.
Das ist jetzt aber, 25 Jahre
Ja gut, aber die haben dann halt danach wieder welche produziert, teilweise in Fernost. Und die hatten dann auch noch eine Zeit lang so eine Made in USA-Line irgendwie.
Stimmt, ab 2002.
Ja. Genau, die gibt es aber auch nicht mehr. Und diese, du kannst die ja heute auch noch kaufen, die Steinberger, also Spirit heißen die oder so, ne? Aber die sollen wohl qualitativ ganz schlecht sein. Die kosten auch irgendwie neu 400-500 Euro nur, sag ich mal. Und die sollen aber qualitativ scheinbar nicht so der Kracher sein. Ach so, und die hatten dieses Trans-Tram. Das wusste ich vorher gar nicht. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Und zwar war das ein Locking Tremolo. Tremolo, ja.
Tremolo.
Das habe ich tatsächlich jetzt erst eben gerade, wo ich mir noch so die Videos angeguckt habe, gesehen. Du konntest dann irgendwie einen Mechanismus, der mir jetzt noch nicht ganz klar war, aber du konntest dann, hast dann wie so eine, wie nennt man das denn? Du konntest dann so, so einrasten, du hast so einen Mechanismus, den
so,
du
so einrasten kannst.
Genau, und dann hast du entweder ein Locking-Tremolo, ne? Locking-Trem, aber du konntest dann auch die Stimmung dadurch verändern. Ja? Das heißt, okay. Also du hattest verschiedene Raster, ich glaube drei Raster oder sowas, ja. Und dann konntest du auch eine höhere oder eine tiefere oder beide, wahrscheinlich einmal höher, einmal tiefer oder so, ein Tuning quasi verändern. Ne?
Okay.
Das war also echt fuchsig, ne? Also quasi das, was wir jetzt hier so ein bisschen mit der Variax faken, das konnten die damals auch schon machen.
Ja, okay, war wahrscheinlich nicht ganz so präzise, aber jetzt
doch, die haben, der hat das gezeigt, das konntest du halt anstellen, ja, und dann war das quasi auf dem Punkt.
Okay. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir ein, ich habe Bilder von dem Tremolo auch gesehen.
Ja.
Und das Tremolo hat zwei Löcher gehabt für den Whammy-Bar.
Ja.
Nämlich, du konntest die Gitarre natürlich einfach umdrehen, praktisch als Linkshänder Gitarre, dann hast du den Remover rausgezogen, hast ihn auf der anderen Seite reingesteckt, dann hast du als Linkshänder das gleiche Ding als Tremolo benutzen können.
Ja, die Nullbund oder was?
Ja, bestimmt.
Wahrscheinlich, mal mit dem Nullbund würde das natürlich gehen, da macht das ja Sinn, ja. Und Nullbund macht, glaube ich, auch bei einer Headless-Gitarre eh Sinn.
Ja. Genau, die ist ja ganz oben eingehängt, dann geht die als erstes über einen Nullbund.
Ja, genau, da brauchst du überhaupt
die hat keinen. Nicht, also auf dem Bild sieht es aus, als hättest du nicht wirklich einen Sattel, sondern...
Ja, da brauchst du keinen Sattel, da machst du einfach einen Nullbund, ja.
Ja,
ja gut, also das war Steinberger. Wie gesagt, es gab dann Hohner, die das quasi komplett nachgebaut haben. Wahrscheinlich gab es auch noch mal hier und da irgendwelche, die ähnliche Gitarren hatten, aber eigentlich hatte sich das dann so in den, sag mal, 90er, 2000er Jahren so ein bisschen totgelaufen, Anfang der 2000er.
Genau,
man hat eigentlich nicht mehr viel davon gesehen.
Genau, hat sich erledigt.
Ja.
Es gab das Revival der Les Paul, auf jedem Eimer war Vintage Gear wieder in.
Ja, genau, genau.
Und dann wollte man wieder Gitarren mit Charakter haben.
Ja.
Und dann hat das einfach nicht gepasst. Und die sind einfach von der Bildfläche verschwunden im Großen und Ganzen. Und ich weiß nicht, wann hast du in den letzten Jahren zum ersten Mal wieder eine Headless-Gitarre gesehen?
Ich würde mal sagen, ich würde jetzt schätzen 5-6 Jahre, aber wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger her. Aber so um den Dreh, sagen wir mal, so zwischen 5, maximal 10 Jahre. Gut, man könnte natürlich jetzt mal gucken, also es war mit Sicherheit dann eine Strandberg-Gitarre.
Genau, also ich weiß, welche ich zuerst gesehen habe.
Ja.
Der Rob Scallon, siehst du, den haben wir bei keiner unserer YouTube-Folgen erwähnt.
Ja.
Der Rob Scallon hat auch Videos gemacht mit der Sarah Longfield.
Ja. Genau.
Und die Sarah Longfield hat so eine Gitarre gehabt.
Ja.
Und das ist eine Strandberg-Gitarre, das ist ein Schwede.
Ja.
Wie heißt der? Heißt der Ola? Nee, wie heißt
Ola,
der?
Doch, Ola Strandberg.
Auch Ola. Heißen alle Schweden Ola? Nee, ne?
Ich glaube schon, doch.
Doch, okay. Der Ola Strandberg, der hat sich irgendwie dieses Designs wieder angenommen und hat das aber deutlich verbessert. Also aufwendige Holzmaterialien, geflammte Decken und so ein Kram. Der hat die Korpusform so ein bisschen ergonomischer gemacht und ich glaube, er macht die nicht nur als Sechsseiter, sondern auch als 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ja.
Also auch mit mehr Seiten als 6.
Genau.
Ja.
Achso, hier.
Fritz Strandberg, Skiläuferin, okay.
Achso.
Kannte ich nicht.
Okay. Und jetzt irgendwie keinen Wikipedia-Eintrag auf die Stelle. Auf jeden Fall, ja, stimmt, also die Sarah Longfield, genau, und die hat ja auch die coole mit dem, die schwarze, mit diesem bunten.
Genau, mit sowieso so bunten
Design.
Irgendwas.
Und das war ja irgendwie, ihr ist ja auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Und das hat sie nämlich mal irgendwo in einem Video gesagt. Und dafür ist es ziemlich geil eigentlich. Ne, dieses,
ja, genau.
Und sehr, sehr auffällig. Also sehr unique, würde man auf Englisch
sehr
sagen.
Sehr unique, aber auch wie sie spielt. Die spielt ja viel auch beidhändiges Tapping. Also sie benutzt das Ding fast eher, wie man so einen Chapman-Stick oder so benutzt.
Die ist ja jetzt auch keine Rockmusikerin.
Nee, überhaupt nicht.
Die ist einfach Musikerin und benutzt halt eine Gitarre, wie andere vielleicht ein Keyboard benutzen würden oder sowas. Ne? Ja. Da habe ich es auch das erste Mal gesehen, das stimmt. Und irgendwie, die Strandberg-Gitarren, die sehen halt einfach cool aus.
Ja.
Ich war auch schon mal kurz davor, irgendwie hatte ich überlegt, ob ich mir mal eine kaufen will, eine günstige. Ja.
Genau, es gibt verschiedene Serien, auch da. Ja. Es gibt wahrscheinlich die handgedengelten aus Schweden oder lässt der in den USA sogar die irgendwie fertig?
Gab's alles mal. Also du kannst, glaube ich, auch in Schweden noch Custom-Geräte, hätte ich jetzt gesagt, Gitarren, wohl irgendwie ordern. Aber eigentlich werden die in Indonesien oder so gebaut, aber halt auch sehr hochwertig.
Mhm.
Ne, und kosten dann halt auch, ich sag mal, knapp 1.500 so für die günstigste. Ne? Und halt bis 4.000, ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber da gibt es verschiedene Serien und dann kannst du wohl auch noch irgendwie mal, ja, Custom Designs oder was heißt also Custom hergestellte Versionen dann irgendwie aus, ich weiß nicht, ob es Amerika noch gibt.
Amerika gibt es noch.
Ja, ja. Aber ob die da den Custom Shop noch haben. Also auf jeden Fall, das gab es mal, da bin ich jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, weil es gibt ja mittlerweile, ist das ja so ein kleiner Trend geworden, es gibt jetzt also noch einige mehr Hersteller, die jetzt Headless-Gitarren herstellen oder ja.
Ja.
Und deswegen machen wir die Folge heute auch irgendwie. Und eine Sache, die hätte ich so oder so gesagt, Aber die hat jetzt leider der Ola Englund schon vor mir gesagt, aber ich hätte so wie gesagt auch genauso gesagt, die Strandberg-Gitarren, das sind einfach die coolsten. Ja, also da, alle anderen machen teilweise auch ganz nette Gitarren, aber die kommen einfach mit denen von Strandberg nicht mit. Und damit meine ich jetzt nur die Optik. Ja, von der Optik her sehen die einfach mit Abstand am besten aus.
Ja. Also wir werden nachher noch ein paar andere Hersteller, die jetzt aktuell auch noch im Geschäft sind, mal erwähnen. Wir werden sie jetzt nicht zeigen hier, wir sprechen nur drüber, wir verlinken das Ganze vielleicht mal. Ja, also der Ola Strandberg, das sind schon die coolsten Gitarren.
Ja.
Und wir hatten, war das nicht sogar auf dem Guitar Summit vor 2 Jahren oder so, als das noch gab, wo wir die Strandberg-Gitarren mal in die Hand genommen haben oder auf einer Musikmesse mal?
Ich habe auf der Musikmesse mal, das war aber keine Strandberg, das war irgend so eine China-Kopie oder so, aber die hatte auch diesen Hals, da müssen wir jetzt gleich auch noch drüber reden. Und dann waren wir bei Thomann, wie wir das letzte Mal bei Thomann waren, und da habe ich gefragt, ob ich mal spielen darf. Eine Strandberg-Gitarre.
Stimmt.
Und da gibt es ja diesen abgeschlossenen Raum, der jetzt so quasi in der Verlängerung von der Theke ist, ne? Ganz links, also wenn man so vor der Theke
Custom spielt. Custom-Shop-Raum irgendwie.
Naja, Custom-Shop ist, glaube ich, eher oben. Das sind dann nicht direkt Custom-Shop, aber schon teurere Gitarren. Ne? Die PRS stehen da drin und sowas. Ne?
Genau, da haben wir nämlich auch den Mark Tremonti, diesen MT-15-Amp ausprobiert.
Genau. Ja, ich erinnere mich. Und das Blöde war, also die hatten halt nur diese Tele-Version mit den, die so aussieht, wirklich wie so eine blonde Tele, gab es dann relativ neu. Also mit 2 Humbuckern oder sowas. Oder Humbucker hatten sie gerade keine im Shop. Und dann, der Verkäufer ist dann auch dabei sitzen geblieben. Das hat mich so ein bisschen demotiviert, sage ich mal. Ich habe da ein bisschen rumgedattelt und der Verstärker, beziehungsweise ich denke eher die Box war es, die war auch, also es war nicht so mein Sound.
Ja, also alle haben immer diesen MT-15 gelobt über den Klee und an der Box, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Vox-Box war mit Blue Dogs oder was auch immer.
Ja.
Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Ich war sehr underwhelmed von diesem Verstärker.
Aber das war ja bei allen Verstärkern, die wir da gespielt haben an dem Tag, die haben ja alle scheiße geklungen, weil wir immer irgendwie die falsche Boxscheibe hatten.
Irgendwie haben wir kein Händchen dafür.
Nee. Auf jeden Fall, da hatte ich die Strandberg gespielt und ja, die haben ja diesen besonderen Hals, der heißt, warte mal, da gucken wir jetzt mal schnell nach. Ich habe hier nämlich irgendwo auch so einen Artikel, ich habe das vergessen.
Ja, also es gibt einen Artikel und da sieht man auch mal das Halsprofil von hinten. Der ist ganz speziell geshaped und zwar, ihr kennt vielleicht so einen V-Hals bei einer Strat. Der hat ja einen ziemlich ausgeprägten Buckel in der Mitte, sage ich mal, durchgehend und schmiegt sich dadurch hier oben so in diese Geschichte, wenn man so mit Daumen oben drüber spielt, ganz angenehm an. Ich persönlich mag es zum Beispiel überhaupt nicht.
Ja, und das ist der Endure-Neck. Der ist auch, wie sagt man dazu, geschützt, Trademark.
Patentiert,
ja. Patentiert, genau. Und der ist ein bisschen eher so eckig. Und verläuft aber von der nicht vorhandenen Kopfplatte zum Gitarrenbody so leicht abfällig. Also das müsst ihr euch angucken, das klappt ihr gar nicht, wenn ihr das nicht seht.
Das hat, glaube ich, was einfach mit der Ergonomie vom linken Handgelenk zu tun, dass je weiter man nach oben kommt, desto mehr dreht man das Handgelenk ein. Und dann wandert dieses, wie man es bei Fender von dem V-Hand hängt, dieser Buckel wandert dann weiter nach unten, glaube ich. Ne?
Ja. Und ja gut, ich glaube, du würdest eigentlich auf dieses, da würdest du deinen Daumen so drauflegen, nicht oben drauf, sondern dass du den da so drauflegen kannst. Also das kann man vielleicht auch sagen, diese Headless-Gitarren spielen ja oft so technisch anspruchsvolle Shredder und Fusion-Gitarristen, ne? Und die brauchen natürlich ein sehr ergonomisches Arbeitsgerät, will ich mal so sagen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du damit jetzt nicht irgendwie
kannst auch Funk damit spielen.
Oder Country oder sowas, ja. Aber also man sieht halt immer oft so, ich sag mal, ein ganz bekannter Name, auch wenn der halt sowas spielt, ist der Plini zum Beispiel. Ich weiß nicht, bekannter Name ist jetzt wieder relativ zu sehen. Ne?
Ich würde sagen, Plini klingt wie eine Nuss-Nougat-Creme.
Kennst du gar nicht, oder was, der Plini?
Ich weiß nur, dass es von irgendeinem, dass es ein VST gibt. Also
ja, genau. So, das ist halt, das gehört zu dem auch. Ne?
Ja,
das,
genau.
Das ist auch so ein instrumentaler Musiker, ne? Der ist aber, ja. Also sag mal, wenn man sich ein bisschen mit der Gitarre auskennt, dann hat man wahrscheinlich auch schon mal was von Plini gehört oder so. Das ist schon. Ja, egal. Ich habe das gespielt, also diese China-Kopie, die ich gespielt habe, ich meine, die hätte auch diesen Enduro-Neck gehabt. Endure-Neck, so. Diesen Endure-Neck, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also mich hat es jetzt erstmal nicht irgendwie vom Hocker gerissen. Es war jetzt nicht so, dass das gestört hat. Aber ich glaube, da müsste man sich erstmal dran gewöhnen. Vor allem, ich hätte es halt mal lieber eigentlich daheim in Ruhe gespielt oder so. Ne?
Muss man ja mal gut, sagen. Dann musst du kaufen. 30 Tage Moneyback bei Thomas.
Ja, gut, das so.
Ja. Also ich fand es jetzt auch nicht übermäßig bequem. Wahrscheinlich, wenn man sich irgendwann mal dran gewöhnt hat, kann man ja vielleicht gar nichts anderes mehr spielen.
Also ich glaube halt, bei mir jetzt gerade so, wie ich im Moment aussehe, würde halt so eine Strandberg-Gitarre eben ein bisschen verloren aussehen. Ja, das stimmt das einfach.
Aussehen das, wie eine Ukulele.
Ja, das stimmt einfach. Das Größenverhältnis jetzt gerade nicht dazu. Bei dir würde das jetzt schon besser passen. Aber dazu bin ich, glaube ich, also da muss man mal sagen, dazu bin ich zu massig irgendwie, dass ich, also optisch würde ich mir jetzt gerade keine kaufen wollen, glaube ich. Ja. ja, also das zu den Strandberg-Gitarren, die gibt es dann natürlich auch in verschiedenen Ausbaustufen, sage ich mal, auch mit aktiven, passiven Pickups und ja, teuer, billig, hatten wir ja schon gesprochen, Preise. Ne?
Genau, gibt es ja auch.
Und ja, und wie gesagt, jetzt gibt es halt diverse andere Firmen, die auch auf den Zug aufgesprungen sind, ne? Und wir haben uns mal hier so ein paar, die uns so eingefallen sind. Also ich denke, einer, der da am meisten macht hier, ist
unser Kumpel Jeff.
Jeff Kiesel, ja, der macht also ganz viele Headless-Gitarren. Da haben wir hier einmal die, heißt die Delos?
Genau, die Delos gibt es mit Kopfplatte, ja, oder auch ohne.
Ja. Also das ist halt immer, das finde ich halt immer, ja, da machen sie halt so ein Strat-Style-Gitarre und lassen halt irgendwie einfach den Kopf weg. Das sieht halt irgendwie albern aus.
Ja, ja, also, so war nicht, die 100-The-Jack-Gitarre damals.
Ja, albern, es ist jetzt nicht ganz schlimm, aber also, ich meine, so richtig gefallen tut es mir persönlich nicht. Ja,
es fehlt halt einfach irgendwie was. Also ich finde auch, alles, was jetzt wie eine normale Gitarre aussieht, dann ohne Kopfplatte, ja, da hat man irgendwie die Möglichkeit, jetzt mal was Innovatives designmäßig zu machen, irgendwie, ja, vergeudet.
Kommen wir aber auch gleich noch zu. Auch bei Kiesel. Ja, da ist das hier noch Gold dagegen. So, dann haben wir die Leia. Ja, also ich meine, für Star Wars Fans ist es natürlich ein Muss.
Absolut, ja. Beziehungsweise kommt nicht noch eine. Naja, wir kommen gleich dazu.
Ja, also die ist so ein bisschen.
Das ist mehr so eine Les Paul, ist mehr so eine Single-Cut.
Ja.
Ja, die hat aber jetzt mehr so wie so ein, das Tremolo sieht fast aus wie ein Floyd Rose, die, ja, andere hat eher so ein Fixed Bridge gehabt. Wahrscheinlich, aber Kiesel ist ja total custom. Ja. Wahrscheinlich kannst du jede Gitarre mit jeder anderen Option auch, genau, ordern.
Also was halt immer logischerweise notwendig ist, du hattest das ja vorhin schon erwähnt, du stimmst die Gitarre ja am Tremolo.
Tremolo, ja.
Und es gibt natürlich auch Fixed Bridge irgendwie, ne? Aber das wird halt immer da hinten. Und deswegen brauchst du halt notgedrungen irgendwie so einen Ausschnitt hinten am Body. Ne? Der ist halt manchmal wirklich komplett ausgeschnitten und manchmal ist halt nur das Tremolo oder diese feinen Einstellräder sind halt unterfräst, je nachdem. Ne? Ja. Also jetzt bei dieser Leia zum Beispiel ist das unterfräst, da siehst du noch ein bisschen, dass da unten Body noch drunter ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt andere Modelle, wo das fehlt. Das muss einem auch erstmal gefallen. Ne?
Ja. Es gab von Ibanez mal eine Rap Beach, der war damals bei Winger, der Gitarrist.
Ja.
Das war eine normale RG und die hat auch hier unten so einen Ausschnitt gehabt unter dem Tremolo. Aber ich glaube, ja, die hat ein normales Floyd Rose gehabt. Das war keine Headless oder sowas.
Ja, ja.
Die sah kacke aus.
Ja, ja.
Also ich fand, die sah kacke aus. Ja. Ich will dir hier keine Fakten schaffen.
So, dann die Zeus. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Zeus und der Lea?
Also ich glaube, dass die Zeus größer ist. Der Korpus sieht viel größer aus. Bei der Lea, ja, geht das bis daran. Die Zeus sieht noch unförmiger aus. Gefällt ja, mir.
Stimmt, da so sieht das
überhaupt nicht.
Ja, ja. Also ein bisschen ähnlich, aber auch ein bisschen anders.
Ja.
Vom Body her.
Genau.
Ne?
Dann
ansonsten sind die halt relativ. Also er hat hier auch so ein Five-Way-Switch wahrscheinlich oder vielleicht auch ein Drei-Wege. Das kann man jetzt hier nicht genau erkennen. Und halt zwei Putis. Da ist jetzt, das sieht jetzt nicht besonders anders aus. Da fehlt halt ein so grob eine Les Paul. Eine moderne Les Paul ohne Kopf.
Ja, ein bisschen, genau.
Ja.
Also da sieht man auch, es gibt verschiedene Optionen. Man kann die auch alle dann als Siebenseiter oder auch mit Fanfret oder auch als Achtseiter bestellen.
Stimmt, die Strandberg, die haben auch alle Fan oder meistens diese Fanfrets, haben die dann auch schon drin.
Ja. Ja.
So, und dann gibt es hier die Osiris.
So, die finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht.
Die ist ganz okay.
Der Korpus ist so ein bisschen Ibanez RG-mäßig. Ja. Zwei Humbucker, die ist jetzt schön blau gebeizt. Ja. Die finde ich ganz schick. Was kostet die? $1,349 im Sale.
Ja.
Gut. Ach, siehst du, da, und die Vader, da sind wir wieder bei Star Wars.
Ja.
So sah die Rap Beach auch aus,
genau,
ungefähr.
Genau, also da ist jetzt wirklich hinten so, da hast du quasi, wenn du die Seiten stimmen willst, da ist dir wirklich kein Body im Weg, da hast du Handfreiheit quasi zum Einstellen. Das ist so ausgefräst, so richtig komplett. Ja, aber das gefällt mir halt auch optisch gar nicht. Also ich meine, die Decke sieht cool aus jetzt, aber darum geht es jetzt nicht, sondern so das, der Body Shape, also naja, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Das ist mir...
Ja, ich glaube, Käsegitarren, um die nach Europa zu kriegen, das ist sowieso mit den ganzen Zöllen und Versand auch eine relativ teure Angelegenheit. Ich glaube, das war es schon mit Kiesel.
Aber es gab doch noch hier eine.
Ach genau, es gab ja unten noch die. Ja, ja, ja.
Es gibt, nee, ja, es gibt welche spielt
kommt
denn
jetzt
der,
als nächstes.
Ja, aber welche spielt denn hier der unser Freund von Geargots immer? Der hat doch auch eine.
Der hat mehrere Kieselgitarren. Hat er auch eine Headless?
Ja, 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 ja. Ich meine schon. Ja, und dann haben die hier diese, eigentlich hier dieses Type-X-Modell. Das ist so ein bisschen Stern, so ein schiefer sternförmig. Also die sieht ganz, die ist auch sehr klein. Wenn man die mal so, die hat man, die hat er damals hier an diverse YouTuber verschickt. Ich finde die ganz furchtbar. Das ist eine der absolut hässlichsten Gitarren, die es gibt, meiner Meinung nach. Ja, und dann gibt's, und das wird noch übertroffen dann hier von diesem Lightspeed-Modell, das ich vorher noch gar nicht kannte.
Gut, das also, sieht so, der Korpus ist so ein bisschen an Explorer angelehnt, so Explorer mit Seestern.
Mit hässlich. Also das ist ganz, also,
ja. Also Geschmäcker
die würde ich nicht mal für geschenkt spielen. Glaube ich. Also vielleicht mal ausprobieren, aber haben, daheim haben wollen.
Gut, man weiß es halt nicht. Ach guck mal, hier gibt es noch hier noch eine V-Type, also wie eine Flying V ohne Kopfplatte. Ja, gut. Okay, gut, da ist es vom Design her wieder ganz stimmig irgendwie.
Das bietet sich an, das ist ja, das geht ja schon fast hier wieder in Steinberger.
Fast ja, es ist gar nicht viel größer als dieses Paddel.
Hier, die hat er ja noch, glaube ich.
Alan Holdsworth hat
das
auch eine
Holdsworth Modell, genau. Der war ja, der hat ja, glaube ich, fast immer, hat er ja nicht sehr lange oder Headless-Gitarren gespielt. Der war eigentlich auch sehr bekannt für Headless-Gitarren.
Jo. Ach, da war noch eine, hast du jetzt gerade eine grüne übersprungen, die Lee McKinney Signature.
Ja, okay.
Wer ist Lee McKinney? Ich habe keine Ahnung.
So, siehst du, und hier gibt's noch.
Ach du liebe Zeit.
Akustik.
Akustik. Ach, du liebe Zeit.
Headless, ja. Schön.
Ja.
Gut, okay, also das, ich sag mal.
Ja, das ist jetzt für die Zuhörer wahrscheinlich auch ein bisschen witzlos.
Ja, genau.
Also wir verlinken mal die Seite, die wir uns da jetzt gerade angeguckt haben.
Ja.
Und dann gehen wir mal weiter zu Mayonis, würde ich sagen.
Genau, die sind auch groß im Geschäft. Die haben nämlich dieses Hydra-Modell, das so mittelgut aussieht. Also das ist gar nicht so schlecht. Aber überzeugt mich jetzt auch nicht hundertprozentig.
Ja, das stimmt. Also für alle, die es nicht wissen, Mayonis sitzt, glaube ich, in Danzig in Polen und baut da einerseits halt die hochwertigen Mayonis-Gitarren. Guckt euch die mal an, die sehen wirklich zum Teil richtig mega aus.
Ja, ja.
Je nach Kopfplatte.
Ja.
Da scheiden sich gerne mal die Geister. Und die bauen aber auch die teuren Gitarren für Fame, zum Beispiel fürs Music Store, deren Hausmarke.
Genau, diese Forum-Gitarren auf jeden Fall. Ja.
Diese, die dann vierstellig kosten.
Ja.
Also die können schon was. Wir waren auf einer der ersten Musikmessen, wo wir waren, war da ein Stand und weiß nicht, ob wir am zweiten oder dritten Tag da waren und da war der ganze Stand war schon ausverkauft. Also die Gitarren waren alle verkauft, die am Stand hatten.
Ja.
Richtig cooles Zeug und die haben, der Korpus von der Hydra ist jetzt eigentlich überall gleich. Es gibt verschiedene Serien anscheinend.
Ja, die haben halt dieses, was so ein bisschen auffällig ist. Da steht ein Stück vom Body, da ist aber dann nochmal so ein Teil ausgehöhlt. Ne? Das ist ganz interessant. Da ist quasi so ein bisschen, könnte man das jetzt böswillig vergleichen, wie so ein Griff zum Wegwerfen.
Wie die
Gem, genau. Ja. Ja. Nur halt hinten am Korpus quasi. Und die haben aber, glaube ich, auch, das habe ich beim Henning oft gesehen, der hat ja auch eine, dass die zum Aufhängen dann auch am, da wo der Kopf wäre, so ein Bändchen haben.
Mhm. Wo du die so eine Waschkordel.
Ja, genau das. Dann kannst du die irgendwo hinhängen, an Nagel oder so. Ja.
Ja. Ja gut, klar, das hast natürlich, jeder Gitarrenständer, wo du die Kopfplatte einhängen willst, funktioniert natürlich damit nicht.
Nee.
Also nur einmal halt. Dann ist die Gitarre matsch.
Genau. Was hatten wir jetzt noch? Und dann hätten wir noch hier die hier, oder was?
Genau, oder Harley Benton haben dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, ich weiß nicht, letztes Jahr ist irgendwie total an mir vorbeigegangen.
Ich glaube, es war schon voll. Also sie haben jetzt schon eine neue Reihe quasi nochmal rausgebracht. Diese Dullahan heißt die. Das ist auch so eine Pro-Serie quasi oder Progressive-Serie hier. Also die kostet auch 400 Euro mindestens. Also ist jetzt nicht so eine ganz billige. Die sieht so ein bisschen Strat-mäßig aus.
Ja, aber ohne Schlagbrett.
Ohne Schlagbrett.
Und die hat jetzt lauter zwei Humbucker-Versionen nur.
Genau. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen einfach ein Kopf abgeschnitten. Also die sieht nicht ganz schlecht aus, aber mir ist sie noch ein bisschen zu gewöhnlich am Body irgendwie. Ja. Für eine Headless-Gitarre.
Genau. Gemessen am Preis ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Einstiegsinstrument, wenn man auf diesen Headless-Kram steht.
Ja.
Das kann man sicherlich gut machen. Das ist immer ganz witzig. Wir haben die Seite jetzt gerade offen. Das sieht immer so aus, als würde das Fenster in der Mitte scrollen und oben fehlen die Kopfplatten, aber es gibt halt keine.
Genau. Ja.
Genau. Harley Benton, Thomann, Hausmarke, gut, ihr wisst Bescheid.
Genau.
Sind wahrscheinlich deswegen relativ günstig.
Ja, es gibt eine von, wenn wir nochmal bei Deutsch sind quasi so ein bisschen, es gibt glaube ich auch eine von Teufel.
Ja.
Hm. Der hat auch so eine Headless-Serie, die dann natürlich, kannst du dir dann custom natürlich wahrscheinlich sehr, sehr stark customizen, also ne, die werden ja dann auch auf Bestellung handgemacht quasi.
Genau,
für viel Geld.
Richtig teuer.
Genau. Aber haben wir da die wichtigsten abgedeckt eigentlich, ne?
Genau, also ist jetzt so ein Trend und ja, was eigentlich eine Schande ist, Gibson hat ja Steinberger gekauft, dass Gibson irgendwie den Trend verpasst hat und sie hätten jetzt eigentlich ja die 1A-Chance gehabt, halt die unter dem Originalerfindernamen Steinberger diese Modelle wieder aufzulegen.
Also zum einen mal, ich sag mal, halbwegs anständige neue Version der alten Gitarren rauszubringen. Hm. Keine Ahnung, in was für Preisbereichen, aber nicht halt hier so einen Schrott, wie sie es gerade machen. Und dann vielleicht auch nochmal neue Designs irgendwo, wo du halt sagst, okay, ich will jetzt hier ein bisschen moderner noch mit dabei sein. Wobei, ich sag mal, mit diesem Modell, was der Mike Rutherford da angestoßen hat, da wären sie jetzt bei den anderen Herstellern ja auch, da wären sie auf einer Wellenlänge quasi. Ne? Das haben die ja quasi schon vor 30 Jahren gemacht, wenn du so willst.
Im Prinzip ja. Das ist einfach schade, vertane Chance. Aber gut, Innovation und Gibson, das passt halt überhaupt
scheinbar
nicht zusammen.
Scheinbar nicht. Ich meine, die machen das ja schon ganz gerne, aber meistens fliegen sie dann auf die Schnauze irgendwie. Ne?
Ja, ich meine, zumal das wäre ja dann keine Gibson, das wäre ja eine Steinberger und wenn das floppt, würde das ja keinen schlechten Eindruck auf Gibson machen.
Aber ich glaube, du hast wahrscheinlich sogar noch Steinberger-Fans, die würden sich auch freuen, wenn es nochmal wieder was Neues, Anständiges geben würde. Ne?
Mit Sicherheit, ja. Also die haben halt auf jeden Fall ihre Fans.
Ja. Future Wir haben gemerkt, wir Dummbatzel haben die Ibanez Headless-Gitarren vergessen. Deswegen haben wir überhaupt die Sendung erst gemacht, deswegen kamen wir ja überhaupt erst drauf.
Das war der Stein des Anstoßes,
Wir haben zwar schon mal drüber gesprochen in der aktuellen Folge letztens, aber wir können sie ja hier auch ruhig nochmal erwähnen. Ich sag mal, das Tolle eigentlich an den Ibanez, an der Q-Serie heißt die Quest, ne? An den Ibanez Headless-Gitarren ist ja, die sind relativ günstig.
Ja, stimmt.
Ne? Und die sehen jetzt nicht schlecht aus. Das muss man auch mal sagen. Was mir noch gar nicht aufgefallen ist, ist hier unten der untere Cutaway, der scheint irgendwie interessant geformt zu sein.
Ja, sieht ergonomisch aus.
Ja,
ja es, ich sag mal so, es hat sich ein bisschen weggeguckt inzwischen, die Hässlichkeit.
Ja, also ich sag mal, wir haben ja jetzt für die Sendung uns ein paar Gitarren angeguckt, ne? Und ich finde da jetzt die Quest-Reihe hier, diese Q-Serie, schon auf der schöneren Seite. Ne? Also da kommt Strandberg und dann würde ich fast sagen, dann kommt Ibanez, ne?
Ja, ist nicht schlecht.
So jetzt, also ich meine, unser Problem ist jetzt wir haben die Gitarren ja noch nie angespielt, auch die anderen fast gar nicht. Ne? Wir hatten hier und da mal kurz eine in der Hand. Was können wir jetzt wirklich bewerten, außer irgendwie die Ausstattung unter Umständen und das Aussehen? Ne?
Ja, gut. Wir machen ja nur so ein bisschen mal so eine Marktübersicht.
Genau, ja. Aber gerade da ist dann halt auch von der Ausstattung ist halt sind die Ibanez auch nicht schlecht. Ja, also da hast du halt wirklich zum einen von Doppelhumbucker über HSS mit, wie bei der AZ, mit 10 oder 9 Schaltungen, also Sounds, verschiedene Sounds, ja. Also alles, was das Herz begehrt.
Ja, und es gibt eine 7-Seiter und es gibt auch Fanfret.
Ja. Und es gibt ja, es gibt ja dann noch diese...
diese Signature-Gitarre von dem Ichi...
Yama, keine Ahnung.
Irgendwie sowas.
Auf jeden Fall. Und die hat ja dann sogar drei Single-Coils. Also auch nochmal eine andere Konfiguration.
Ja.
Also die finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Und die haben natürlich jetzt, vermute ich mal, die sind ja noch nicht draußen, aber die bringen das jetzt halt nochmal auf ein neues Level. Zum einen, weil sie halt so viele verschiedene Modelle rausbringen, zum anderen zu dem Preis. Und dann Ibanez, da sind die Leute vielleicht auch nochmal ein bisschen offener einfach, ne? Das sich anzugucken.
Ja gut, und Ibanez sind natürlich auch jetzt keiner Tradition irgendwie verpflichtet. Nee. Wobei man jetzt sagen muss, so eine RG kam in den 80er Jahren, ist jetzt auch schon ein Neoklassiker geworden, würde ich sagen.
Ja, aber also von daher, das könnte so eine Headless-Gitarre noch mal ein bisschen weiter voranbringen. Ne?
Ja.
Aber gut, das muss man abwarten, was die Zeit so bringt. Ich denke mal, generell sind wir jetzt halt in so einer Zeit, wo die Headless-Gitarren sich so ein bisschen in einer bestimmten Nische
ausbreiten,
genau, und ihre Nische einfach gefunden haben. Ja,
so ich denke auch, das eine befeuert das andere. Es kommt so ein bisschen mehr Headless-Gitarren. Wahrscheinlich gibt es dann auch mehr Hersteller. Man braucht ja jetzt einerseits die Saiten mit den Double-Ball-Ends, man braucht andererseits diese Aufhängung dafür.
Also das habe ich gelesen, bei der ist es jetzt so, die brauchst du da nicht. Und ich glaube, bei Strandberg oder so brauchst du das auch nicht. Das ist halt auch so eine Sache, das meinte ich eben damit, dass wir die nicht gespielt haben oder so. Das sind halt so Sachen, die wir nicht so richtig gut beurteilen können, wo wir es auch nicht wirklich wissen, wie hängt man jetzt die Saiten ein. Das war natürlich bei der Steinberger sehr praktisch, aber du brauchtest dann halt auch wirklich genau die passenden Saiten dazu. Ne?
Ja.
Und die waren, glaube ich, dann auch nicht unbedingt die günstigeren. Ne? Mit zwei Ballends sind sie wahrscheinlich eher nochmal ein Euro teurer oder zwei. Damals noch in Mark. Ja.
Ja.
Und das sind Euro ist schon das Doppelte.
Locker.
Locker, ne?
Ja. Also was ich sagen wollte, es gibt mehr Hardware jetzt für Headless-Gitarren, würde ich vermuten. Und dadurch ist es, auch, dadurch, dass es mehr gibt, ist es wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ist dadurch attraktiver vielleicht für Hersteller, sich einfach mal daran zu versuchen.
Ja.
Und was ich dir vorhin noch geschickt hatte, die haben noch keinen eigenen Shop, keine eigene Website, die gibt es bislang nur bei Facebook.
Ja.
Harpas Guitars, das ist eine Gitarrenschmiede aus Berlin.
Ja. Ach so, das sind auch Deutsche.
Und die hatten damals auf dem Guitar Summit, wann auch immer wir da waren, vor ewig Zeiten, vor 2019, Corona irgendwann.
Ne?
2019 hatten die auch einen Stand, da gab es aber damals noch keine Headless-Gitarren.
Ja. Harpas mit zwei.
Mit einem P.
Oh.
Ja. Da ist schon Harpas Guitars Unternehmen. Zweiter Treffer da oben.
Ach guck mal, dir gefällt das.
Mir gefällt das bei Facebook, ja.
Ja.
Und die machen halt so hauptsächlich Naturhölzer, sieht alles sehr, sehr modern aus. Und die haben jetzt auch eine Serie anscheinend von Headless-Gitarren, aber so wie es aussieht, 6-, 7-, 8-seitige und mehr eventuell. Ja, also alles Handarbeit made in Germany.
Das ist 9 Seiten.
Ja, viel hilft viel, möglicherweise. Sehr modern gestylt, nicht lackiert, Naturhölzer.
Ja.
Finde ich auch ganz schick. Jetzt sind die Bilder natürlich hier auch ein bisschen verzerrt. Man kann nicht so richtig viel drauf erkennen, aber die machen jetzt auch Headless-Gitarren.
Gut, aber die werden jetzt aber auch nicht ganz billig sein. Ne? Das ist jetzt custom-made quasi, oder?
Genau, man kann, die haben eine Preisliste, die liegt in einem öffentlichen Ordner in Google Drive. Den kann man sich angucken und ich glaube, die günstigste Gitarre im Basismodell, also jetzt nicht Headless, sondern eine normale Gitarre, 1600 Euro geht das los.
Na gut, das ist schon mal nicht verkehrt.
Ja. Also, falls ihr das noch nicht kennt und auf der Suche seid, da kommt jetzt auch was von Harpas Guitars. Das ist mehr so für die Mittelecke, glaube ich, gedacht, aber...
Okay, gut. Dann würde ich sagen, schalten wir jetzt wieder zurück in die eigentliche Folge. Ans Ende sind wir da und das war's.
Tschö.
Ja, gut. Haben wir sonst noch was?
Ja, also ich persönlich bin jetzt kein großer Fan davon gewesen, in erster Linie jetzt, wo wir uns ein bisschen beschäftigt haben. So hier und da denke ich schon so, oh, das ist eigentlich schon auch ganz cool. Das ist halt irgendwie, von der Optik her, finde ich, gehört das jetzt nicht irgendwie in so eine klassische Rock-Country-Band oder sowas. Das ist schon irgendwie ein modernes Instrument.
Mhm.
Ich sehe das eher so Metal-Progressive da in der Ecke.
Ja, also was mir, wenn wir gerade da bei dem Thema sind, eine Band, die wir auch schon gesehen haben, allerdings unter einem anderen Namen, aber wo ich auch eine Live-DVD habe, ist Haken. Die stimmen beide Headless getan. Zum Teil auch Strandberg, aber ich weiß gar nicht, was die sonst noch spielen.
Ich kann mich nur an so eine Türkise-Gitarre erinnern.
Ich glaube Kiesel wahrscheinlich. Und die haben ja mit Mike Portnoy dann die Shattered Fortress auch gespielt und dann haben die logischerweise auch ihre Headless-Gitarren gespielt. Aber ja, sonst bin ich da auch ehrlich gesagt nicht so sehr im Thema, außer die, wie haben wir vorhin genannt?
Strandberg.
Nee, das Mädel.
Sarah Longfield.
Die Sarah Longfield und halt der Plini. Das sind jetzt so spontan Künstler, so neuere Künstler, die das halt, ja, die jetzt solche Gitarren spielen.
Ja, genau. Und wie es mit Headless Bässen aussieht aktuell, haben wir uns jetzt gar aber nicht mit beschäftigt.
Nee, aber ich glaube, Headless Bässe an sich oder Bässe an sich, da ist es ja auch nicht ganz so schlimm mit denen, die da sind ja, also die Bassisten an sich sind ja jetzt nicht ganz so, wie sagt man denn dazu?
Konservativ.
Konservativ. Die tun ja eher mal was Neueres, sich auch mal angucken, sagen wir es mal so, und benutzen. Ja, und das gab es schon eher mal, dass man mal einen Headless-Bass irgendwie und da mal gesehen hat.
Ne? Kannst du dich erinnern? Bei uns hat mal ein Bassist vorgespielt bei Lexicon Fusion, noch als wir im Werferraum unten waren.
Ja, das
und war der hat einen Headless-Bass gehabt und der hat glaube ich, sogar einen D-Tuner gehabt oder irgendwie sowas. Kann das sein?
Ja, ich weiß nur, dass der vorne noch. Es war schon fast wieder Kopf, irgendwie so, was sind das jetzt, 10 cm? Naja, vielleicht nicht ganz, irgendwie so 5 bis 8 cm hat er noch irgendwas vorne dran gehabt. Ja, aber den hatte ich, glaube ich, damals auch mal in der Hand. Das ist halt auch immer das ist nur eine Gewöhnungssache, auch wenn man so eine Headless-Gitarre spielt, weil das fehlt dir total, dass auf einmal da die Gitarre zu Ende ist. Und wenn du jetzt hier so die Wanderakkorde greifst, ja, das fühlt sich erstmal komisch an, dass da auch Schluss ist direkt. Ne? Ja. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, vor allem, ich denke mal, wenn das Griffbrett runterrutscht und gewöhnt bist, dass die Kopfplatte dich abbremst, damit du in der ersten Lage wieder spielen kannst, dann ist halt der Hals zu Ende.
Ja, genau. Aber ansonsten, also wir haben jetzt, müssen wir zugeben, keine große Spielerfahrung mit Headless-Gitarren. Würde ich gern auch nochmal ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin dem schon ein bisschen offen gegenüber, aber wie gesagt, viele Designs gefallen mir einfach nicht so. Aber eine Strandberg, also wenn mir mal jemand eine schenken will, sage ich nicht nein.
Ja, oder günstig verkaufen wäre auch noch okay.
Ja. Gut, würde ich sagen.
Ja, Headless-Gitarren,
packen wir's.
Wisst ihr Bescheid, wir packen uns.
Genau, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und hört dann wieder rein.
Macht's bis dann gut. Bei Gitarrenkram. Tschö.
Tschüss.
Cut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.